Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Wort Gottes zum heutigen Himmelfahrtsfest lesen wir miteinander aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 31 bis 39. Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 31 bis 39. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist's, der rechtfertigt. Wer ist's, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Liebe Geschwister, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt, das bekennt die Gemeinde seit jeher im apostolischen Glaubensbekenntnis und mit ihm bekennen wir es ja auch mindestens an jedem Abendmahlsonntag. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. In der Predigtreihe über das apostolische Glaubensbekenntnis bin ich auf diese Aussage, er sitzt zu Rechten Gottes, nicht im Besonderen eingegangen. Ich habe mir damals gedacht, das hebe ich mir für ein Himmelfahrtsfest auf. Heute ist es soweit, dass wir uns dieser Frage zuwenden. Jesus sitzt zu Rechten des himmlischen Vaters. Was bedeutet das für uns? Ich will es kurz machen. Es bedeutet das Ende jeder Angst. Es bedeutet das Ende jeder Angst. Paulus beginnt, ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Was muss uns dann noch Sorge und Angst machen, wenn Gott für uns ist? Wenn Gott für uns ist, dann sind alle Widerstände und Feinde letztlich bedeutungslos. Denn der Herr, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der steht uns zur Seite. Der beschützt uns mit seiner Macht. Der führt uns mit seiner Macht sicher zum Ziel. Allerdings hat diese Aussage eine Bedingung. Wenn Gott für uns ist. Nur dann, wenn Gott für uns ist, dann gilt diese Zusage. Aber ist Gott so ohne weiteres für uns? Können wir das so einfach für uns in Anspruch nehmen? Ja, Gott ist für mich. Ich muss es ganz missionarisch gewissermaßen sagen, nein, erst einmal ist Gott nicht für uns. Erst einmal ist Gott gegen uns, wegen unserer Sünde. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Unsere Sünde bringt Gott regelrecht gegen uns auf. Von Natur aus, sagt die Bibel, sind wir deshalb Kinder des Zorns. Menschen, die unter dem Zorn Gottes stehen und nicht unter seiner Fürsorge. Das kann nur in Jesus anders werden. Und bei diesem Thema ist Paulus dann auch gleich mit dem nächsten Satz, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben, damit Gott für uns sein kann. Gott ist zwar um unserer Sünde willen gegen uns, gleichzeitig ist er aber so voller Liebe zu jedem Menschen, ist er so sehr für uns, dass er seinen eigenen Sohn für uns gibt. Obwohl Gott also um unsere Sünde und seiner Gerechtigkeit willen gegen uns sein muss, will er um seiner Liebe willen ganz für uns sein. Die Frage ist, ob wir ihn das sein lassen. Erst wenn wir ihn als unseren Herrn aufgenommen, wenn wir ihm unser Leben anvertraut und in die Hände gelegt haben, dann ist das nicht nur sein heilvoller Wille für uns, sondern dann ist es Wirklichkeit, in der wir leben. Aber erst und nur dann. Dann ist Gott für uns. Und dann, liebe Geschwister, wenn Gott für uns ist, dann bleibt in der Tat kein Platz mehr für Angst und Sorgen, egal welcher Art. Um drei solcher Ängste, für die in Jesus kein Platz mehr ist, weil er zu Rechten des Vaters sitzt, geht's ganz ausdrücklich in unserem Gotteswort für den heutigen Festtag. Erstens um die Angst vor der Schuld, zweitens um die Angst, etwas zu verpassen und drittens um die Angst vor der Zukunft. Erstens um die Angst vor der Schuld. Ich muss mal blättern, ich habe die Reihenfolge heute Morgen noch umgestellt. Die Angst vor der Schuld, die befällt heute leider viel zu wenig Menschen. Es ist traurig, es ist erschütternd. Ich sage es deshalb nochmal, die Angst vor der Schuld befällt heute leider viel zu wenig Menschen. Dabei geht es im Evangelium gerade darum, um die Angst vor der Schuld und wie sie in Jesus überwunden werden kann. Das ist der Zusammenhang des ganzen Abschnitts. Wenn wir zurückschauen, Vers 18, schreibt Paulus, denn ich halte dafür, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert sind der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Das ist das Allererste und das Allerwichtigste, dass Jesus uns aus der ewigen Verdammnis rettet zur ewigen Herrlichkeit beim Vater, aus unserer Schuld und Verlorenheit erlöst. Diese Herrlichkeit ist das Ziel unserer Berufung. Sie ist der Reichtum, der uns geschenkt ist. Sie ist es, wofür und woraufhin wir leben. Die Herrlichkeit, die ewige, bei Gott. Ihr gehen wir entgegen. Und dieses Ziel werden wir in Jesus ohne Zweifel erreichen. Warum? Weil wir in Jesus so gut geworden sind, dass geistlich jetzt bei uns alles klar geht. Liebe Geschwister, wenn wir die Anfechtungen, vielleicht auch nur die der letzten Tage, anschauen, dann wissen wir das gewiss nicht. Da fehlt noch viel, sehr viel. Aber es ist der Vorwurf, dem ich immer wieder begegnet bin, wenn jemand mit Überzeugung sagt, ich bin Christ. Nicht nur so im allgemeinen kirchlichen Sinne von, ich bin getauft, ich bin auch Mitglied in der kirchlichen Kartei, ich zahle auch Kirchensteuer, sondern im Wissen, ich bin Gottes Kind. Und wenn ich auf dieser Erde die Augen zumache, dann gehe ich heim zum Vater im Himmel. Wenn man das sagt, dann kommt in der Regel der Vorwurf, der hält sich für was Besseres. Liebe Geschwister, wir sind was Besseres, weil wir durch Jesus gerecht gemacht worden sind. Wir sind was Besseres, weil wir als Kinder Gottes die besten Beziehungen zum obersten Chef haben. In der Tat. Wir wissen ja, wie wichtig Beziehungen im Leben sind. Das bekannte Vitamin B. Nicht das, dass man sich in der Drogerie als Nahrungsmittelergänzung kaufen kann, sondern das, dass man hat oder man hat es eben nicht. Wenn sich einer um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bewirbt und er hat Beziehungen zum Chef, dann hat er einen gewaltigen Vorsprung vor seinen Mitbewerbern. Wenn einer einen neuen Daimler braucht und er ist mit dem Zetsche persönlich befreundet, dann bekommt er wahrscheinlich ordentlich Prozent. Wir können die Beispiele vermehren. Kinder Gottes haben die besten und die wichtigsten Beziehungen überhaupt. Sie haben optimale Beziehungen zum Thron Gottes. Denn auf diesem Thron sitzt ihr Herr, ihr Heiland, ihr Erlöser, zu Rechten des Vaters. Und dort vertritt er uns. Paulus veranschaulicht das am Bereich des Rechtwesens. Er sagt Vers 33, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wir sind ja bei der Angst vor der Schuld. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Der Gott, der Vater, sitzt auf dem Thron, der seinen Sohn für unsere Schuld auf diese Erde gesandt hat und ins Kreuz nageln ließ. Wer will sie verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist, welcher zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Wer will da etwas gegen uns vorbringen, wenn Jesus selbst unser Anwalt ist? Der Jesus, der selbst die Schuld bezahlt hat. Seine Nägelmale und seine Wunden in seiner Seite sind Zeugen dafür bis in alle Ewigkeit. Liebe Geschwister, nehmen wir es ganz praktisch. Wenn da der Verkläger kommt, der Teufel, und sagt, aber Herr, der Pastor in der Eichenau, als ich für über den genau buch, zieh dir mal die lange Liste an, was der allein in diesem Jahr 2009 schon wieder auf dem Kerbholz hat. Ein schönes Früchtchen hast du dir da auserwählt. Dann wird die Anklage als vollkommen gegenstandslos abgewiesen, als in allen Punkten unhaltbar, weil Jesus seine Nägelmale und seine Wunden zeigt und sagt, es ist alles bezahlt, alles. Es steht keine Rechnung mehr offen am Thron Gottes, alles bezahlt. Liebe Geschwister, darauf kommt es an, dass wir das wissen, dass wir das mit absoluter und letzter Verbindlichkeit von uns selber sagen können. Ich weiß, es ist alles bezahlt, all meine Schuld und Sünde am Kreuz von Golgatha. Es steht für mich, was mich persönlich angeht, am Thron Gottes keine Rechnung mehr offen. Es ist vollbracht. Und deshalb fährt Paulus fort. Angesichts dieser Tatsache, wer will uns trennen von der Liebe Jesu? Unsere Schuld kann's nicht, denn die ist, wie wir gerade auch im Lied vor der Predigt gesungen haben, gelöscht. Alles gelöscht, was gegen uns steht, was uns verklagen kann. Gewiss sollen wir nicht mehr sündigen. Manche sehen da, wenn man die Gnade so stark betont, die Gefahr, dass man nun die Sünde leichtfertig macht. Nein, das darf sie nicht sein. Unsere Sünde schmerzt den Vater. Unsere Sünde beschädigt seine Ehre. Aber es geht nicht um Verdienst, es geht um Liebe. Weil wir den Vater lieben, meiden wir das, was ihm die Ehre raubt. Darum geht's. Nicht, weil wir es verdienen müssen, sondern weil wir ihn lieben. Und weil der Vater uns liebt, lässt er uns nicht zu kurz kommen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Was bedeutet Himmelfahrt, dass Jesus zu Rechten Gottes sitzt? Es ist das Ende der Angst, etwas zu verpassen. Paulus sagt, Leute, denkt mal in Ruhe drüber nach. Wenn Gott nicht mal seinen eigenen Sohn verschont hat, wenn er euch so sehr, so unaussprechlich, so über alle Dinge, so über alles Verstehen und Vorstellen können hinaus liebt, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wieso sollte er uns irgendetwas vorenthalten? Der Abschnitt ist ganz typisch für Paulus und gerade für den Römerbrief kennzeichnend. Paulus argumentiert. Paulus zeigt in logischen Gedankenketten und Schlussfolgerungen hier, warum uns die Verheißungen Gottes so gewiss und zuverlässig und so umfassend gelten. Wenn Gott schon das Kostbarste, das er hat, seinen einzigen eingeborenen und geliebten Sohn für uns gibt, dann erst recht alles andere, was im Vergleich mit seinem Sohn doch alles nur von einem geringen, bescheidenen Wert sein kann. Alles. Ich habe früher auch den Kindern im Religionsunterricht immer wieder gesagt, achtet mal darauf, wie oft in der Bibel das Wörtlein alles steht. Wir haben es damals dann anhand von Matthäus 28 angeschaut. Missionsbefehl. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe und schließt ab mit der Verheißung, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In drei kurzen Verschen viermal das Wort alles und alle. Warum kommt das Wort alles und alle in der Bibel und auch hier so häufig vor? Wenn Gott was macht, dann macht er es richtig. Dann macht er es ganz, dann macht er es vollkommen. Dann fehlt nichts, dann hat er an alles gedacht und dann hat er alles im Griff, bis ins letzte und kleinste Detail. Wir staunen darüber in diesen Wochen ja immer wieder im Bibelgesprächskreis, wenn wir die Offenbarung lesen, wie Gott auch im Blick auf diese Bedrängnisse, das Chaos der Letztzeit, von dem wir schon sehen, wie sich's vor uns zusammenbraut, alles im Blick hat. Wie er auch da bis in die kleinste Kleinigkeit alles vorbedacht, alles vorgeplant und alles vorbereitet hat und in allen Dingen der Herr ist. In allem. Völlig. Und so sagt Paulus, wird der himmlische Vater uns in Jesus auch alles schenken. Ausnahmslos. Was kann da noch fehlen? Nichts. Wir wissen, Psalm 23 bestätigt es. Mir wird nichts mangeln, weil der Herr alles gibt. Liebe Geschwister, gerade darin liegt ja der Trost, dass es keine Situation gibt, in der das nicht gilt. Wenn es anders wäre, dann hätte das Auswirkungen. Dann müssten wir uns tatsächlich sorgen. Dann hätten wir Grund, ängstlich zu fragen, verpasse ich vielleicht nicht doch was Wesentliches? Ist mir da nicht doch was entgangen? Bin ich nicht doch vielleicht an diesem oder jenem Punkt zu kurz gekommen? Das ist doch die ewige Angst des Menschen, zu kurz zu kommen. Vielleicht nicht das billigste und preiswerteste Sonderangebot erwischt zu haben. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, wir hatten in einer früheren Gemeinde eine junge Frau, die war geradezu krankhaft von dieser Sorge befallen. Jeder Einkauf wurde für sie deshalb zur Tortur. Sie stand vor dem Regal mit der Frage, ist das wirklich das beste Joghurt im Geschäft, das ich gerade in der Hand habe? Oder steht im Regal nebendran vielleicht noch ein besseres und preisgünstigeres? Sie schaute die Äpfel an, ist die Sorte daneben vielleicht nicht doch geschmackvoller? Hat der da hinten nicht die schöneren roten Backen? Oder der drunter, ist der nicht vielleicht noch vitaminreicher? Und sie hat nicht selten einen Einkauf mit leeren Händen beendet, nachdem sie eine halbe Stunde im Geschäft gestanden hatte, aus Angst, sie könnte nicht das Beste, das Günstigste bekommen haben. So krankhaft, das war wirklich krankhaft, ist es bei den meisten Menschen nicht ausgeprägt. Aber das Grundprinzip bleibt doch das Gleiche. Es war Ende der 90er, da begann die Ära der Aldi-Computer. Heute haben wir uns schon dran gewöhnt. So um 96, 97 war es. Da ging eine ziemlich unglaubliche Meldung durch die Presse und die Medien. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ein Mann war auch zum Aldi gekommen. Er wollte auch eines dieser begehrten Computerschnäppchen erwerben. Aber all die schönen, preisgünstigen Computer waren schon vergriffen. Er kam zu spät. Doch da, mit scharfem Blick, sieht er, der letzte dieser schönen Computer ist noch in der Warteschlange an der Kasse, in den Armen eines anderen, glücklicheren Kunden. Aber der hat gesagt, den Trick kenne ich. Ich bin immer der, der zu kurz kommt, diesmal nicht. Und er hatte vorsichtshalber eine Pistole mitgebracht. Tatsächlich. Und er schritt fest entschlossen zur Warteschlange, zog die Pistole und nahm mit Waffengewalt dem anderen Kunden den begehrten Computer ab. Glücklich wurde er nicht damit, noch an der Kasse griff die Polizei zu. Aber liebe Geschwister, ein deutliches, aber letztlich doch ein typisches Beispiel für die typisch menschliche Angst. Ein anderer könnte vor mir zugegriffen haben. Wie werden die Kaufhäuser bei Sonderangeboten gestürmt? Wie werden die Leute fast halb tot getreten? Aus lauter Sorge, ein anderer könnte vor mir das letzte Angebot aus dem Regal und vom Wühltisch genommen haben. Gottes Wort sagt uns, wir müssen nicht mit der Pistole zum Einkaufen gehen. Auch nicht, wenn das totale Schnäppchen lockt. An der Hand Gottes müssen wir keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Wir haben die Verheißung, sollte er uns mit ihm nicht alles schenken. Wir verpassen nichts, was für unser Leben wirklich wichtig wäre. Ist übrigens interessant, auf die Grammatik hinzuweisen. Paulus verwendet hier mehrfach sogenannte rhetorische Fragen. Ist Gott für uns? Wer sollte wider uns sein? Eigentlich eine Frage. Aber es ist eine Frage, die die Antwort schon voraussetzt. Für jeden ist klar, natürlich, wenn Gott für uns ist, gar niemand. Oder hier, sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? In der Grammatik sind solche rhetorischen Fragen keine Fragen, sondern ganz besonders kräftige Aussagen. Mit drei Ausrufezeichen dahinter. Ganz gewiss soll es sein. Er wird uns mit Jesus alles schenken. Wir verpassen nichts, was für unser Leben wirklich wichtig wäre. Von den Schätzen, die Gott uns zugedacht hat, kann uns auch der Teufel nicht einen Cent rauben. Wie tröstlich ist das, wenn es mit den Cents mal nicht so üppig ausfällt, wie wir es erhofft haben. Die meisten wissen, wir haben nun Gott sei Dank unser Haus verkauft in Neuwied, aber der Verkaufspreis ist doch deutlich niedriger ausgefallen, als uns die Fachleute in Aussicht gestellt hatten und als es auch für die Finanzierung des neuen Objekts mehr als hilfreich gewesen wäre. Aber es ist tröstlich zu wissen, hätte es zu Gottes guten Wegen für uns anders gehört, dann hätte Gott es anders gemacht. Wenn er will, dass wir weniger haben, dann muss auch in diesem weniger sein ganzer Segen ruhen. Gott kann uns nichts, auch gar nichts vorenthalten, wodurch sein Segen für uns geschmälert würde. Paulus sagt, es ergibt sich zwingend aus seiner Liebe zu uns, und diese Liebe hat er im Größten, was er hat, in Jesus unter Beweis gestellt. Die Frage an uns ist nur, ob wir bereit sind, unser Leben mit Gottes Augen zu sehen. Ob wir bereit sind, seinem Urteil, seiner Führung und seinem Verständnis ganz und gar zu vertrauen. Und Gottes Wort sagt, wir haben allen Grund dazu. Auch im Blick auf die Zukunft. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt, nämlich die Angst vor der Zukunft. In diesen Tagen ist das ja eine Angst, die viele befällt, ja regelrecht im Griff hat. Wir leben in einer Wirtschaftskrise, wie sie Deutschland und die Welt wohl seit der Weimarer Zeit vor fast 100 Jahren nicht gesehen hat. In einer Zeit, wo der Silberstreif am Horizont darin besteht, dass man feststellt, dass das Tempo in den Abgrund sich verlangsamt. Nicht darin, dass man feststellt, dass die Talsohle erreicht wäre, nur das Tempo, mit dem sich's immer weiter hinunterbegibt, langsamer wird. Es ist eine Krise, von der wir nicht nur in der Zeitung lesen oder im Fernsehen sehen und hören. Es ist eine Krise, von der viele von uns selber, persönlich oder in ihren eigenen Familien, betroffen sind. Die uns ganz nahe kommt. Liebe Geschwister, Gottes Wort und Paulus übergeht diese Widerwärtigkeiten und Bedrängnisse nicht, die wir hier kennen und erleben. Es war auch damals vor 2000 Jahren nicht anders. Auch in der Gemeinde in Rom bläst der Wind scharf ins Gesicht. Auch sie kennt, Vers 35, Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, also Mangel verschiedener Hinsicht, äußerlich materiell betrachtet, Gefahr und Schwert. Und nicht umsonst zitiert Paulus aus Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Und es ist interessant, Paulus greift zumindest gedanklich dieses Psalmwort sowohl im ersten wie im zweiten Korintherbrief nochmal auf. So sehr ist die beständige Bedrohung, die fast tagtägliche Lebensgefahr, Begleiter und Kennzeichen seines Lebens mit Jesus. Und trotzdem sagt Paulus, auch all das kann uns nicht von der Liebe Jesu trennen. All das muss uns in Jesus keine Angst machen. All das kann den Reichtum in Christus nicht gefährden. In diesem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In diesem. Es gibt ja Menschen, die meinen, als Christen hätte man keine nennenswerten Probleme. Die stellen sich vor, dass Gott lange bevor wir kommen, alle Steine aus dem Weg räumt, den roten Teppich ausrollt, links und rechts reichlich Halogenstrahler montiert, damit unser Lebensweg auf Jahre hinaus taghell erleuchtet ist. Es gibt heute leider zunehmend auch Verkündiger, die ein solch falsches Evangelium predigen, Wohlstands- und Wohlfühlevangelien aller Art. Aber die Bibel sagt, in diesem, nicht an diesem vorbei, sondern in diesem, in Bedrängnis, in Not, in Gefahr, in Verfolgung, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. In alledem sind wir an der Hand des Allmächtigen. Ich habe ein schönes Beispiel dafür gefunden. Der Pastor einer reformierten Gemeinde in Rumänien wird wegen seines Glaubens gefangen genommen. Unter Androhung von Strafen wird er gewarnt, seine Glaubensüberzeugung ja nicht weiter zu sagen. Sie drohen ihm mit Verschleppung, Ausweisung ins Ausland. Er sagt, ihr könnt mich überall hin verbannen. Ich werde immer in meines Vaters Welt sein, wohin ihr mich auch bringt. Sie drohen ihm, ihm sein gesamtes Eigentum zu beschlagnahmen. Er erwidert, mir ist's recht, aber ihr werdet eine sehr hohe Leiter brauchen, denn meine Schätze habe ich bei Gott im Himmel gesammelt. Sie drohen ihn umzubringen und er sagt, wir Christen fürchten den Tod nicht. Der Tod bedeutet für uns nur, dass wir zu Gott ins ewige Leben gehen. Sie ändern ihre Taktik und drohen statt Tod mit Gefängnis, mit Isolationshaft. Die Antwort des Pastors, wir haben einen Freund und Helfer, der auch durch verschlossene Türen kommen und eiserne Riegel durchbrechen kann. Wir sind niemals allein. Nichts und niemand kann uns trennen von Christus und seiner Liebe. In diesem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Mir gefällt hier die Luther-Übersetzung besser als die Elberfelder. Wir überwinden weit. Ich finde, man merkt an dieser kraftvollen Übersetzung Luthers persönliche Betroffenheit. Das war ja seine Bedrängnis, seine Not, seine Gefahr. Die Wegbegleiter für die Zeit auch seines fast ganzen Lebens war. Ein erster Höhepunkt dieser Bedrängnis war für Luther im April 1521. Luther war auf den Reichstag in Worms geladen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, wie man ihn hier vor Kaiser und Gesandten des Papstes stehen sieht. Das ist uns wohl bekannt. Noch kurz vor Worms in Oppenheim kam ein Eilbote zu Luther mit der dringlichen Warnung der Freunde, geh ja nicht nach Worms. Die werden dich gefangen nehmen und umbrechen, bringen allen Versprechen zum Trotz. Man hatte noch in bester Erinnerung, wie die katholische Kirche mit Johannes Huss vorher verfahren war. Die Antwort Luthers auf die Bedenken seiner Freunde lautete, nach Worms bin ich berufen, nach Worms muss ich ziehen. Und wenn auch so viel Teufel darin wären, als Ziegel auf den Dächern, so wollte ich doch hinein. Luther wusste, ich gehe an der Hand des Siegers, der Herr führt mich. Wenn Gott zulässt, dass ich in Worms umkomme, dann ist das sein guter und gesegneter Weg für mich. Und wenn Gott für mich noch was vorhat, wenn er mich noch gebrauchen will, dann werden ihn 100.000 und 100.000 Teufel daran nicht hindern können. Und in seinem bekannten Reformationslied »Ein feste Burg ist unser Gott« singt Luther wenige Jahre später, im Jahr 1528 hat er es gedichtet, Vers 3, »Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nichts, das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen.« An der Tür zum Versammlungssaal betritt er zwei Tage später, am 17. April 1521, den Raum. Er muss vorbei an Georg von Frundsberg. Es war einer der berühmtesten Ritter und Feldhauptleute seiner Zeit. Offensichtlich ein gläubiger Mann. Und er klopft im Vorbeigehen Martin Luther auf die Schulter und sagt, Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen Gang, wie ich und mancher Oberst auch in der allerernstesten Schlachtordnung nicht getan haben. Bist du auf rechter Meinung und deiner Sache gewiss, so fahre in Gottes Namen fort und sei getrost, Gott wird dich nicht verlassen. Ob Frundsberg in ganzem Ernst wusste, wie recht er damit hatte, möglicherweise ja. An der Hand unseres Herrn stehen wir als Sieger fest, liebe Geschwister, egal in welche Situation wir hineingehen. Am Ende gehen wir als Überwinder heraus. In Jesus. Um Jesu willen. Denn der Herr hält seine Hand über uns, über unsere Familien, über unsere Gemeinde. Das darf uns getrost und zuversichtlich machen. Amen.